Gottes Wort. Was hast du diese Woche mit Gottes Wort erlebt? Wo hat es zu dir geredet? Dich herausgefordert? Dich angesprochen? Ermutigt? Wäre jetzt spannend, da das Mikrofon aufzutun. Ich mache euch Mut nach dem Gottesdienst, über das zu reden miteinander. Was hast du von Gott gehört? Hat dich Gottes Wort angesprochen? Und ich will es stellvertretend machen, was ich diese Woche erlebt habe mit Gottes Wort. Ich habe einen Text gelesen, also ich habe mehrere gelesen, aber einmal habe ich das ganz besonders eindrücklich erlebt. Einen Text gelesen, den ich schon mehrfach gelesen habe. X-fach. Aus der Sonntagsschule schon kennen den Text. Und zwar ist es die Situation, wo das Volk Israel gerade aus Ägypten ausgezogen ist und am Roten Meer gelagert hat, wie es ihnen Gott so gesagt hat. Und dann lesen wir dort, dass Gott gesagt hat, ich will das Herz vom Pharao verstocken und meine Größe und Macht an ihm offenbaren. Das weiss das Volk Israel nicht. Aber sie haben das ja erlebt. Sie haben die 10 Plagen erlebt. Sie haben erlebt, wie Gott ihnen das Passa geschenkt hat, das Lamm, wo sie das Blut an die Türpfosten gestrichen haben, wie sie verschont worden sind und wie sie tatsächlich gehen konnten. Und dann gibt es einen Schwenk zum Pharao. Und beim Pharao heisst es, er hat plötzlich realisiert, dass die Sklaven weg sind. Sein ganzes Arbeitsvolk war plötzlich nicht mehr da. Und er hat entschieden, geht nicht. Er hat seine ganze Streitmacht gesammelt. Es ist ein riesiges Heer, das er hier aufbietet und jagt diesen Israeliten an in die Wüste. Und dann gibt es wieder einen Schwenk zurück in der Bibel, in Gottes Wort zum Volk Israel, wo dort sitzt, auf der einen Seite das Rote Meer sieht, auf der anderen Seite den Pharao sieht. Und was ist passiert? Murren und Knurren, sage ich dem. Sie haben angefangen, am Mose Vorwürfe zu machen. Du bist schuld, schau, wir da jetzt in der Falle. Wir haben es immer gesagt, von Anfang an haben wir gesagt, wir wollen das nicht. Wären wir doch in Ägypten geblieben, wir hätten auch dort können sterben. Und die ganze Situation ist auch gerade für den Mose extrem schwierig geworden. Und als ich das so gelesen habe, ist mir plötzlich der Satz in den Sinn gekommen. Was wäre, wenn? Was wäre, wenn? Den habe ich nicht in der Bibel gelesen, den Satz. Aber der ist mir wie ein Blitz durch den Kopf geschossen. Und ich habe mir überlegt, was wäre gewesen, wenn das Volk Israel in dieser Situation angefangen hätte, Gott zu loben. Und ihm Danke sagen für den Sieg, den sie werden erringen. Wo sie werden erleben, wo sie werden Zeugen sein davon, wo Gott wird erringen über dem Volk Israel. Gott hat es ihnen x-fach schon gezeigt gehabt. Gott hat ja den Sieg schon errungen, sie haben ja schon gehen können. Sie sind ja schon ausgezogen gewesen aus Ägypten. Wer am Rolf seine Predigt in Erinnerung hat, mag sich vielleicht an den Satz erinnern, es sind nicht die Erlebnisse, wo uns verankert in Gottes Liebe, sondern es sind die Erfahrungen. Das, was in uns innen zutiefst etwas verändert, wo das Vertrauen zu dem Gott, zu dem Vater so stark macht, dass es einen Unterschied ausmacht in unserem Leben. Das ist anscheinend nicht passiert bei den Israeliten. Und der Text hat nicht zu mir geredet, vor allem wegen der Israeliten, sondern er hat wegen mir persönlich zu mir geredet. Wie Gott mich gefragt hat, Milena, was wäre, wenn? Wenn du jetzt würdest anfangen, meine Macht und Größe über deine ganz konkrete Situation, wo du gestern innerlich so gefustet hast, wo du innerlich Selbstgespräche geführt hast, wo du innerlich mit dem beschäftigt warst den ganzen Tag, wo dich ungenießbar gemacht hat für andere, wenn du über diese Situation, die sich nicht wird verändern wird, einfach mich würdest anfangen zu loben. Den Fokus weg von deiner Situation, von dir selber, vom Problem, hin auf mich. Was wäre, wenn? Und ich habe es gemacht. Ich habe mich an diesem Morgen entschieden, ja, ich will das tun. Gottes Größe und Macht loben. Und die Situation hat sich nicht grundlegend verändert, aber ich habe die Schwere, wo ich aufgestanden bin an diesem Morgen, mit einer, noch im Nachklang vom Tag vorher, können ablegen und können loslassen. Und habe anders in diesen Tag hineinsteigen. Ich habe keinen Moment mehr innere Selbstgespräche geführt an diesem Tag. Und wenn irgendwo etwas wieder gekommen ist, habe ich einfach gesagt, Gott, deine Größe und Macht soll sich verherrlichen in dieser Situation. Das war meine ganz konkrete Erfahrung mit Gottes Wort. Und der Felix hat schon gesagt, wir werden heute über das nachdenken, weil Jesus auf Gottes Wort eine Priorität hat. Und nicht, weil Jesus sich eine Prioritätenliste gemacht hat, sondern weil er mit dem gelebt hat, weil er mit dem auch aufgewachsen ist. Ein jüdisches Kind, besonders Buben, die wachsen bis heute mit Gottes Wort auf, im Sinn, dass sie das Alte Testament natürlich lesen, immer wieder beten auch. Sie müssen 613 Gebote auswendig lernen, bis zu ihrem 12. Lebensjahr. Wer von euch hat 613 Bibelverse auswendig? Ich auch nicht. Aber es zeigt etwas, wie Leben und Wort Gottes zusammenkommt. Und so ist Jesus aufgewachsen, von Anfang an. Ich habe einen Text mitgebracht. Wir sind in diesem Thema heute. Ich habe einen Text mitgebracht, der das auch zum Ausdruck bringt. Mit diesem Text ist Jesus aufgewachsen. Es ist das sogenannte Schma Israel. Lass Israel, hör Israel, der Aufruf an jeden Jude, immer wieder. Lass, und zwar, was soll er hören? Der Herr ist unser Gott, der Herr ist unser Gott, der Herr ist einer. Es gibt nur einen Gott. Und unser Gott ist der wahre Gott. Es gibt keinen jüdischen Gottesdienst. Es gibt kein Morgengebet, kein Mittagsgebet, kein Abendsgebet, wo die Juden das nicht beten. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, wo man das sieht. Ein gläubiger Jude, ein praktizierender Jude, bindet sich die Worte um die Hand und trägt ein Kästchen, man sieht es da ein bisschen, am Kopf. Klebt sich die Worte in der sogenannten Schriftkapsel an die Tür, dass er beim Reingehen und Rausgehen immer wieder mit dem Wort konfrontiert wird. Warum? Wir gehen nochmal zurück. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen. Also das nicht nur bekennen, wir haben das Glaubensbekenntnis betet vorher. Nicht nur bekennen, sondern ihn lieben. Den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen. Nicht im Kopf haben, wissen, auswendig kennen, im Herz tragen. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Also es ist gleich, ob du daheim bist, oder ob du schaffst, ob du am Reisen bist, ob du gehst posten, unterwegs bist, ob du wach bist oder aufstehst oder ins Bett gehst. Und du sollst sie binden zum Zeichen auf deine Hand und sie sollen dir ein Merkzeichen zwischen deinen Augen sein. Und du sollst sie schreiben auf die Pfosten deines Hauses und an die Tore. Darum sieht das so aus. Und ich glaube, wir sind uns alle bewusst, allein das Tragen, allein das vor Augen haben von dem Wort nützt nichts, wenn es nicht im Herz ist. Das kann eine Hilfe sein, soll eine Hilfe sein. Und Gott weiß, dass wir das manchmal brauchen. Ich klebe mir manchmal auch Verse an den Spiegel am Morgen, dass ich mit denen aufstand. Oder lege mir Sachen aufs Nachttischchen. Einfach, dass ich mit dem wach werde, schon ganz früh am Morgen mich mit dem konfrontiere. Aber nur das Sehen allein nützt noch nichts. Es muss Herzenssache werden. Und das war das Anliegen von Jesus. Mit genau dem Text hat er argumentiert, wo ihn die Schriftgelehrten herausgefordert haben und gefragt haben, welches ist denn das wichtigste Gebot? Und es heisst ganz spannend in dem Text, dass der gefragt hat, der sich besonders gut in der Schrift auskennt hat. Und wir lesen dort auch, sie haben ihm eigentlich einen Fall stellen. Und Jesus hat genau mit dem Text Antwort gegeben. Weil er wollte sagen, es langt nicht, wenn ihr das Wort kennt, wenn ihr wisst, um was es geht. Ihr müsst sie von eurem Herz tragen. Und genau das hat der Pharisäer auch zum Vorwurf gemacht. Er hat sie immer wieder herausgefordert. Die die Schrift studiert und gelehrt haben, denen hat er gesagt, ihr leset und versteht gleich nicht. Sind wir Leser, die verstehen? Welchen Stellenwert hat das Wort von Gott in unserem Leben? Jesus hat das Wort Gottes immer wieder gebraucht. Wir haben über 80 Zitate in den Evangelien, wo Jesus das Alte Testament, die damalige Bibel, sage ich jetzt mal, zitiert hat. Aus über 70 Büchern hat er zitiert. Oder Kapitel, nicht Bücher, ja, es geht gar nicht auf. Aus über 70 Kapiteln hat er zitiert. Er hat sich verteidigt mit Gottes Wort. Er hat das Wort predigt und ausgelegt. Das war sein Leben. Was für einen Stellenwert hat Gottes Wort in unserem Leben? Wie leben wir mit Gottes Wort? Man könnte jetzt da ganz viel Bibeltext nehmen, um über das Thema zu predigen. Ich habe mich für den Vers aus Hebräer 4 entschieden. Denn eines müssen wir wissen. Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das schärfste, beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort. Das Seele und Geist und Mark und Bein durchdringt und sich als Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. Wir möchten dem ein bisschen auf die Spur kommen, warum ist Gottes Wort denn so wichtig? Und es fängt an damit, dass es heisst, Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Es gibt ein Bild in der Bibel, wo die Lebendigkeit ganz konkret zum Ausdruck bringt. Und zwar ist es das Bild vom Samen. Das Wort Gottes, Gottes Wort, da ist das Wort Logos dahinter. Das gesprochene Wort, das eine Wirkung hat, eine Wirkung erzielt. Und wir lesen in den Evangelien von Jesus selber, er ist das gesprochene Wort vom Vater gewesen in die Welt hinein. Er hat den Vater verherrlicht, hat ihn gezeigt, hat ihn konkret gemacht mit dem, was er gesagt hat, mit dem, was er getan hat. Er ist das gesprochene Wort gewesen. Und Jesus hat das Wort predigt und hat über das Wort geredet. Und er hat das an verschiedenen Stellen getan, aber an einer Stelle hat er über den Samen geredet. Er hat gesagt, Gottes Wort ist wie ein Samen. Wir haben alle ein Bild von einem Samen. Ein Samen, wenn er einfach da ist, ist leblos. Aber ein Samen, der hat Leben. Im Samen ist alles Leben drin. Erinnere dich nur daran, dass auch du mal ein Samen gsi bist, wo all das enthalten hat, wo du heute bist. Das ist in dem Samen bei deiner Zeugung schon enthalten gsi. Und Jesus redet von dem Samen, der auf den Boden fällt. Wie viele Böden sind es gsi? Vier Böden. Und auf wie viele Böden hat es Frucht getragen? Wo ist etwas gewachsen? Auf einem Boden. 25% Ertrag. Vermutlich war das Feld etwas grösser als jetzt Dorne und der Weg und alles. Und gleich, es ist ein Bild für das, dass Gottes Wort nicht überall Wirkung erzeugt hat. Ist das Problem im Samen? Es war überall der gleiche Samen. Das Problem ist nicht beim Samen, bei Gottes Wort, sondern die Frage ist, auf was für einem Boden fällt das Wort? Wo wird es hergesagt? Ist es der Boden, wo gar nichts passieren kann, wo die Vögel kommen und es einfach wegpicken? Oder ist es der Boden, wo Gottes Wort zwar vielleicht ankommt und auch im Boden fällt, aber dann von den Alltagssorgen, vom Druck, von den Nöten gerade wieder verdruckt wird? Oder ist es der Boden, wo Gottes Wort zwar hergeht, aber dann kann es keine Wurzeln schlagen? Weil der Boden darunter einfach zu steinig ist. Und es heisst dort, dass auch wieder von der Alltagsfreude, vom Alltagsleben, der Samen letztlich wieder verdruckt wird. Es gelingt nicht, dass der Samen kann Wurzeln schlagen kann. Gottes Wort kann Wurzeln schlagen in unserem Leben. Sich nicht kann verwurzeln in Gottes Liebe. Was für ein Boden sind wir? Gottes Wort will Frucht bringen. Und wir lesen dann auch, dort, wo es auf fruchtbaren Boden gefällt, dort bringt es 30, 60 und 100-fach Frucht. Was ist das für ein Boden, habe ich mich gefragt, wo fruchtbar ist? Es ist doch der Boden, wo dankbar ist für Gottes Wort, wo sagt, da drin ist Leben in dem Wort. Ich brauche das Wort. Wo demütig ist und das Wort kann annehmen und sagt, ich will das Wort als Maßstab für mein Leben brauchen. Ich brauche das Wort fürs Leben. Und ich will das Wort. Es gibt auch einen direkten Zusammenhang zwischen Glauben und Wort. Der Glaube, der kommt aus dem Lesen. Und das Lesen kommt aus der Predigt und die Predigt kommt aus dem Wort. Das heisst nicht, dass es nur Predigt ist. Es ist das Wort, dort kommt es her, oder? Wenn wir wachsen in unserem Glauben, dann brauchen wir das Wort von Gott. Wir müssen da drin wachsen. Gottes Wort ist lebendig. Auf was für einen Boden kann es und darf es fallen in unserem Leben? Ich habe da einen Satz aufgeschrieben. Ich möchte nicht meine Erfahrung zur Interpretationsgrundlage von Gottes Wort machen, sondern Gottes Wort zum Maßstab von meinem Leben. Mit anderen Worten, nochmal in dem Bild von dem Gleichnis gesprochen, wenn das Wort von Gott in meinem Leben keine Wurzeln schlägt, dann will ich daraus nicht schliessen, ja, Gottes Wort ist halt nicht kräftig oder nicht lebendig, sondern ich will das nehmen als die Wahrheit, die gilt. Gottes Wort ist das lebendige Wort, der lebendige Samen, der will Frucht bringen. Und wenn das in meinem Leben nicht der Fall ist, dann will ich den Boden anschauen und nicht zweifeln an Gottes Wort. Ich will Gottes Wort zum Maßstab machen für das, was ich erfahre und erlebe. Dann heisst es weiter, Gottes Wort ist ein zweischneidiges Schwert. Wir haben noch nicht lange von der Waffenrüstung geredet. Dort heisst es, dass das Wort oder dass wir zum Schwert sollen greifen, wo der Heilige Geist uns gibt oder empfängt, das Schwert des Geistes, wo das Wort Gottes ist. Der Heilige Geist ist der, wo das Wort zum Leben erwecken in uns. Weil er der Geist der Wahrheit ist und uns die Wahrheit erkennen lassen will, wo das Wort zum Leben erwecken lassen. Oder erwecken. der das zum Leben werden lassen will. Ich habe in der letzten Predigt gesagt, der Geist ist es, der uns Gott erkennen lässt, die Tiefe von Gottes Wesen, wo uns erkennen lässt, wer wir selber sind und all das, was wir empfangen haben. Und wie will er uns offenbaren? Durch das Wort. Dort redet der Heilige Geist. Genau das habe ich erlebt in dem Beispiel, das ich euch am Anfang erzählt habe. Darum habe ich es euch auch erzählt. Da ist Gottes Wort für mich konkret geworden. Eine konkrete Situation, die Auswirkungen hatte für mein Leben. Die etwas verändert hat. Nicht nur Täter sein, oder nicht nur Hörer sein, sondern Täter sein. Durchs Lassen zum Täter werden. Im Alltag drin, mit dem Wort zu leben. Und dann heisst es weiter, dass Gott das Wort trennt und schneidet. Was trennt es? Seele und Geist. Ich gehe da nochmal zurück zum ursprünglichen Vers. Wir lesen da, dass Seele und Geist und Mark und Bein durchdringt. Das sind doch Sachen, die zusammengehören, habe ich mich gefragt. Ich habe mir auch überlegt, ist Seele und Geist ein Bild? Und ist Mark und Bein oder Gelenk, wie es dort zum Teil auch heisst, die anderen Übersetzungen, ist das ein anderes Bild? Ich habe verschiedene Auslegungen dazu gefunden. Für mich ist es eigentlich zu einem Bild geworden, wo ich den Eindruck hatte, nein, das gehört zusammen. Es geht doch genau um das, dass da Sachen, die zusammengehören, nämlich der Knochen und das Knochenmark, und die Seele und die Geist, die eigentlich zusammengehören, die uns ausmachen, ein Knochen ohne Knochenmark. Oder nur Knochenmark ohne den Knochen rundherum, ist nicht vorstellbar. So bist auch du als Mensch nicht vorstellbar ohne Seele. Seele und Geist machen uns aus. Und gleich heisst es da, das Schwert trennt. Was ist denn mit dem Bild gemeint? Ich glaube, dass mit dem Bild gemeint ist, dass etwas, das von außen an uns herkommt, uns so tief berühren und bewegen kann, dass wir von dem nicht unverändert bleiben. Mir ist eine Situation in den Sinn gekommen, die ich als Kind erlebt habe. Ich war vielleicht eine Viert- oder Fünftklässlerin, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Und ich hatte einen kleinen Kindergärtner, der immer auf mich gewartet hat. Am Morgen, wenn ich in die Schule gelaufen oder gefahren bin mit dem Velo, hat er auf mich gewartet. Oder auch, wenn ich von der Schule heimgekommen bin. Und er hat immer mit mir laufen und hat immer auch viel erzählt. Und irgendwie ist da Freundschaft gewachsen. Und dann hat es am Morgen gegeben, da sind wir auch miteinander unterwegs gewesen in die Schule. Da ist ein Traktor zu fahren gekommen. Und der Patrick, so hat er geheissen, ist ohne Vorwarnung direkt vor den Traktor gerannt. Und ist wie ein Brett von diesem Traktor umgefahren worden. Er hat gar nichts mehr machen, der Traktorfahrer. Und ich bin auf dem Trottoir gestanden, ich habe zugeschaut. Ich habe richtig gespürt, wie das mir durch Mark und Bein gefahren ist. Das hat mich körperlich habe ich das gespürt und emotional genauso. Und ich habe gemerkt, da gehört etwas zusammen oder da wird etwas in Schwingung gesetzt, das zusammengehört. Und das Bild ist mir wieder in den Sinn gekommen. Und jetzt heisst da, dass das getrennt wird. Dass da klar gemacht wird, was ist was. Weil das Knochenmark hat eine andere Aufgabe als der Knochen selber. Und auch Geist und Seele haben unterschiedliche Aufgaben. Wir haben schon ein paar Mal jetzt darüber geredet. Und ich glaube, dass Gottes Wort uns will klar machen, was woher kommt und darum trennt, das auseinandernimmt. Ich gehe da nochmal zurück jetzt zu Römer 12. Wir haben schon ein paar Mal von dem geredet. Die Seele ist der Ort, wo unser Denken, unseren Willen, unsere Entscheidung drin ist, wo wir natürlich die Situationen anschauen Oder die Selbstgespräche in mir drin, die ich euch vorher erzählt habe, und ich gesagt habe, ich habe das so stark erlebt, wo mich so, ich habe nur natürlich an die Situation hergeschaut. Und dann heisst es auch im Römer 12, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, übrigens ein guter Vers zum Auswendiglernen, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken. Das Schwert vom Geist, das Wort, wird uns lernen, neu und anders zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Durch Gottes Wort passiert das. Durch den Heiligen Geist, durch unseren Fokus auf den Vater, durch das Verwurzeltsein in dieser Liebe, geerdet sein, das gehört alles zusammen. Wir reden hier von Prioritäten und nehmen die künstlich auseinander. Sie gehören so eng zusammen. Und das Schwert hat nicht die Aufgabe, uns die Seele rauszuschneiden. Die Seele brauchen wir. Wir müssen Entscheidungen fällen. Wir brauchen zu denken. Aber es geht darum, dass wir erkennen, was kommt woher. Wer regiert jetzt in mir? Ist es mein natürlich, menschlich, seelisches Denken oder ist es der Geist von Gott, der sich offenbart? Und er macht es durch sein Wort. Wir haben diese Woche Schule gehabt. Oder mit Kishona und haben dort über die neue Vision geredet. Ich will da jetzt die gar nicht verklicken, um das geht es gar nicht, sondern es geht darum, dass wir haben müssen eine Brandrede als Pastoren für die Vision schreiben. Und wir sind dort gehockt, wir Pastoren, ich war schon draußen gewesen, und wir haben einfach gemerkt, ja, genau, die ist super, die Vision, die gefällt uns. Aber jetzt für das eine Brandrede schreiben oder verfassen und dann die noch halten, da fehlt uns wie die Leidenschaft dazu. Aber der heutige Morgen soll eine Brandrede sein für Gottes Wort. Weil ich mir wünsche, dass wir leidenschaftlich werden für das Wort. Dass wir mit dem Wort anfangen zu leben, dass es unser Leben beeinflusst. Dass wir nicht nur Hörer sind, sondern Täter. Das Leben ist der Tatort von Gottes Wort, oder? Und ich mache uns Mut, eine konkrete Entscheidung zu treffen. Und du allein weißt, wie die Entscheidung aussieht. Wir haben nachher dann noch eine Zeit von einem Instrumentalstück, wo du vielleicht mit Gott auch noch mal darüber reden kannst. Was ist dran? Ich habe heute Morgen eine schöne Situation erlebt, wo jemand mit einer Frage, die sie hatte, die Person, zu jemandem anderem gegangen ist und gesagt hat, ich habe das Gespräch nicht mitbekommen, ich habe nur den Spurnamen mitbekommen, was es gegangen ist. Wo es um eine Frage gegangen ist, um etwas, was sie gelesen hat, was sie nicht verstanden hat und wo sie Hilfe sucht, wo sie verstehen will und jemand um Rat fragt. Ich habe gedacht, cool, das ist jüngerschaftlich Leben, wollen verstehen und Hilfe suchen. Auf der anderen Seite, wenn jemand von uns wirklich mit Gottes Wort lebt, ist es vielleicht daran, jemand anders mitzunehmen. Jemand anders in das einzuführen, in den Reichtum, in den Schatz, in den Hauskreisen, miteinander zu graben nach diesen Schätzen, die da sind, neu den Wert von Gottes Wort zu entdecken. Und da geht es nicht darum, dass du jetzt die Bibel von A bis Z musst anfangen durchlesen, sondern dass du sie führen nimmst. Ich habe keine Ahnung, wo ihr steht mit Gottes Wort, was für eine Präsenz sie in eurem Leben hat, was für eine Bedeutung. Da habe ich keine Ahnung, ich kann nur von mir selber reden. Mit Gottes Wort leben, unterwegs sein. Vielleicht eine ganze Woche mit einem Text, immer wieder mit dieser Frage, was wird Gott durch das Wort zu mir sagen? Wo kann ich das umsetzen in meinem Leben? Wo bin ich konkret gefragt? Vielleicht ist dein Weg, Predigten zu hören oder im Auto Hörbibeln zu hören. Vielleicht ist es daran, als Familie wieder anfangen, in der Bibel zu lesen. Mir ist heute Morgen einmal etwas in Sinn gekommen, das ich von einem Prediger gehört habe, das er selber erzählt hat in seiner Predigt. Er hat mit 2-jährigen einen Unfall gehabt, wo er also eigentlich wenig Chancen gehabt, dass er überlebt hat. Und nachher hat er gesagt, ja, du wirst es überleben, oder er wird es überleben, er ist noch ganz klein gewesen, 2- oder 3-jährig. Er wird es überleben, aber er wird Folgeschäden für das ganze Leben davontragen. Und die Mutter, die hat das einfach nicht akzeptiert und die hat gerungen im Gebet. Die ist noch ganz jung gewesen, die ist etwa 18 gewesen, oder vielleicht 20, 18 ist sie gewesen, als er geboren ist. Mit 20 hat die gerungen um den Bub im Gebet und hat, wie die Hannah, der Samuel, Gott zur Verfügung gestellt hat, gesagt, das Kind gehört dir. Erbarm du dich über dem Leben. Und der Bub ist gesund geworden. Und die Mutter hat aufgrund von dem Gebet angefangen, ihrem Bub als Kleiner, als 3-Jährigen, jeden Tag aus der Bibel vorzulesen. Ich bin nicht mehr ganz sicher mit der Zahl, aber ich glaube, mit 16 hat er 8-mal die ganze Bibel gehört. Von A bis Z. Weil die Mutter das durchgezogen hat. Immer und immer wieder Gottes Wort gelesen hat mit dem Bub. Weil sie hat wollen, dass der Bub Gottes Wort lieb gewinnt. Ich weiss nicht, was für ein Stellenwert Gottes Wort in unseren Familien hat. Bei uns kommt es oft zu kurz. Und ich wünsche mir, dass unsere Kinder lernen, von der Bibel her zu denken. Dass es nicht einfach ein langweiliges Buch ist, sondern ein Buch, das lebendig ist, das Bedeutung bekommt. Für unsere Teenies, für uns. Ich weiss nicht, was für dich dran ist. Aber ich mache euch Mut. Leset Gottes Wort. Erwartet, dass der Samen aufgeht, dass er Frucht bringt. Und in eurem Leben einen Unterschied macht. Amen.